Wie schon im letzten Jahr machen wir heute unseren großen Jahresrückblick und werfen einen Blick zurück auf das komplette TV-Jahr. Wir definieren die witzigsten, traurigsten, spannendsten, dümmsten, schrägsten oder kurz die besten TV-Momente des Jahres hier bei Menschenbilder-Konfrontationen. Und mit mir dabei ist Nathalie. Nathalie, sag mal einen Teaser auf deinen Platz Nummer 1. Was kannst du den Leuten für einen Tipp geben, dass die heiß sind?
Also er hat was mit Tieren zu tun.
Oh, da fällt mir ja schon was ein. Mal gucken, was dein Platz Nummer 1 sein wird. Mein Platz Nummer 1, würde ich sagen, ist ein Moment aus dem deutschen Fernsehen, der aber weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Das alles jetzt gleich hier bei Menschenbilder Konfrontation, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an die Menschen hier im Studio und natürlich auch zu Hause an den Empfangsgeräten. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie herzlich zu unserem großen Jahresrückblick Menschenbilder Konfrontation. Gemeinsam wollen wir heute zurückblicken auf ein turbulentes Jahr 2020 und die witzigsten, traurigsten, spannendsten, dümmsten, schrägsten oder kurz die besten TV-Momente des Jahres und werden diese auszeichnen. Zum Glück muss ich diese schwere Aufgabe aber nicht alleine bewältigen, sondern ich habe mir jemanden als Gast ausgesucht, die das TV-Jahr sehr intensiv beobachtet hat. Sie war viele Male hier zu Gast. Sie ist deswegen auch der perfekte Gast für einen Jahresrückblick, genau wie Dr. Henrik Streeck eigentlich, bei dem ich fest davon ausgehe, dass der später sich noch irgendwie in diesen Call mit reinhackt. Hier ist aber erstmal die Ranking Queen von Fernsehen für alle, hier ist Nathalie.
Ah, hallo und vielen Dank für die nette Anmoderation.
Ja, immer wieder gerne. Heute ist ja ein feierlicher Anlass. Wir sind ja heute quasi die große Samstagabend-Show-Ausgabe von Fernsehen für alle. Der große Jahresrückblick ist ja schon was Besonderes.
Ja, es fühlt sich sehr feierlich an, obwohl wir ja noch gar nicht richtig am Ende des Jahres angekommen sind. Aber ich habe gerade ein ganz kleines Abschlussgefühl in mir drin.
Also man muss ja sagen, diese ganzen Jahresrückblicke, die beginnen ja auch immer schon so Ende November normalerweise. Und der Dezember, muss man sagen, ist eigentlich völlig egal in Jahresrückblicken normalerweise.
Ja,
also
stimmt.
Da kann irgendwas passieren.
Was richtig krass ist.
Eigentlich wird es in keinem Jahresrückblick erwähnt, weil für den nächsten ist es dann wieder schon zu früh. Also dann ist es ja gar nicht mehr das nächste Jahr quasi.
Stimmt.
Also eigentlich Dezember, wenn man irgendwas machen will, dann vielleicht Dezember, was nicht unbedingt auffallen soll, würde ich sagen.
Ja, Dezember ist eine Grauzone.
Du bist heute so ein bisschen die Sonja Zietlow, die auch Ranking-Erfahrung hat. Ich bin der Günther Jauch heute. In meiner Rolle ist dir hoffentlich schon aufgefallen.
Ja.
Wir haben die Top 10 TV-Momente des Jahres zusammengestellt, haben es zumindest versucht. Hm. Ich weiß nicht, wie schwer es dir fiel. Ich habe es ja schon letztes Jahr gemacht, du noch nicht. Wie war dein erstes Mal das Zusammenstellen der Liste allein schon?
Also es war sehr schwer. Ich habe erstmal alles aufgeschrieben, was mir so als erstes eingefallen ist. Also noch komplett unsortiert und dann habe ich auch nochmal auf Instagram nachgefragt, ob den Leuten, die auch viel Fernsehen gucken, ob denen auch noch irgendwas einfällt.
Da kam wahrscheinlich ein überwältigendes Feedback, oder?
Ein paar Nachrichten kamen und da waren sogar dann Sachen dabei, an die ich nicht gedacht hatte und auch manches, was ich auch auf meiner Liste hatte. Und dann bin ich halt ein bisschen danach gegangen, was öfter erwähnt wurde und was irgendwie, weiß ich nicht, wo viel drüber gesprochen wurde oder was irgendwie einen Impact hatte und was mir zum Beispiel ganz schnell eingefallen ist, da wusste ich, okay, das muss definitiv rein.
Okay, bin ich sehr gespannt. Du musst dann gleich mal sagen, was denn so von der Community kam, beziehungsweise was da gefordert wurde, wenn wir dann zu den jeweiligen Momenten kommen. Mhm. Also ja, ich bin ähnlich vorgegangen. Ich habe dann auch noch mal kurz vor der Sendung jetzt gefragt, habe aber dann letztendlich nichts davon umgesetzt. Das habe ich ignoriert. Das ist so mehr oder weniger die Herangehensweise, die auch TV-Shows immer so ans Publikum haben.
Ja,
gerne beteiligen, aber nichts davon umsetzen.
Das ist
auch hier die Devise gewesen auf jeden Fall. Ja, also wie kann man diese TV-Momente denn definieren? Also ich habe es mir mal immer so gemerkt, eigentlich sind das ja TV-Momente, die wir suchen, bei denen man auf Twitter schreiben würde, was, Punkt, oder? Das, also so, glaube ich, kann man es auf den Punkt bringen. Also das muss nicht immer super witzig sein, es muss nicht immer super traurig sein, es kann auch, wie gesagt, super dumm sein. es muss ein Moment sein, wo man irgendwie nicht gerade einordnen kann, was hier passiert. Und da gab es auch einige dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ein paar Mal danach gegangen, was sogar seinen Weg noch bis außerhalb von Twitter gefunden hat. Also was nicht nur so bubblemäßig irgendwie in meiner Timeline diskutiert wurde, sondern sogar auch noch im echten Leben. Und ja, da dachte ich, okay, das hatte einen Einfluss, das muss mit rein.
Genau. Und man muss auch sagen, dass man natürlich hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Also das muss man ganz klar so sagen, ja. Weil dadurch, dass wir keine Eingrenzung haben, also nicht wie in den letzten Wochen, dass wir immer sagen, ja, Reality-TV, sondern wir haben ja auch Talkshows dabei, wir haben ja auch, weiß ich nicht, also natürlich keine fiktionalen Programme dabei, das haben wir hoffentlich, hast du hoffentlich auch ausgeschlossen,
ja.
Aber wir haben ansonsten alles dabei, was es so gibt und das macht es halt super schwierig. Also wir haben super aufrichtige Momente dabei, die halt verglichen werden mit super trashigen Momenten und da müssen wir uns, glaube ich, jetzt schon mal entschuldigen, dass man das natürlich nie, dem kann man nie gerecht werden natürlich. Also man kann nie sagen, ja, dieser Moment, wo diese Person total ausrastet, ist wichtiger oder irgendwie besser als ja. Der Moment, wo diese Person ehrlicherweise weint oder sowas. Also da darf man natürlich nicht zu sehr jetzt bitte vergleichen. Das ist alles nach unserem Ermessen gemacht und ich hoffe, dass uns das nicht irgendwie negativ ausgelegt wird am Ende.
Genau, also bitte nicht alles zu ernst nehmen.
Genau. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt noch welche übrig, also die wir davor mal so kurz durchgehen könnten? Weil ich habe noch so ein paar hier rumliegen, die es dann letztendlich nicht in die Liste geschafft haben, die ich einfach nur schnell durchlesen würde. Hast du noch was, was es nicht geschafft hat, was du aber trotzdem noch irgendwie kurz erwähnen willst?
Ja, ich hatte ein paar wenige Sachen, die ich dann doch noch streichen musste. Aber fang ruhig mal an, sag mal kurz.
Okay. Ich gehe mal ganz kurz, nur kurz hier durch meine Liste, die jetzt irgendwie, also meine Honorable Mentions, sagt man ja, meine Honorable genau. Mentions kommen jetzt. Also, Dschungelcamp, Prinz Damien gewinnt und spendet Teil des Gewinns. Bachelor, es spukt im Haus, habe ich hier. DSDS, Wiedersehen, Menowin und Mersat singen We Have a Dream.
Das habe ich fast vergessen, obwohl es richtig ja. Gut war, ja.
Also das war eine großartige Show. Dann natürlich auch solche Momente. Hier war auch Anfang des Jahres bei Markus Lanz, Atze Schröder entschuldigt sich bei Holocaust-Überlebenden.
Oh, stimmt.
Ist halt wieder was komplett anderes. War aber auch irgendwie also überraschend und toll. Hat es nicht geschafft hier bei mir. Pocher versus Wendler, Schluss mit lustig. Wendler muss sich entschuldigen am Ende.
Ja, das habe ich auch rausgenommen. Sorry.
Promis unter Palmen. Ronald Schill massiert Janine Pink, habe ich hier noch. War eigentlich ein so skurriler Moment, dass er hier irgendwo auch mal kurz Erwähnung finden sollte. Mom, Marian macht Konfo am Strand, habe ich. Promi BB, Werner Hansch gewinnt. Promi BB, Icke, Werner und Katie beformen dicke Titten Kartoffelsalat.
Eindeutig Platz 1, hallo?
Ja, da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, aber hat es leider auch nicht geschafft. Masked Singer, Sonja Zietlow ist der Hase, Joko und Klaas, 15 Minuten Männerwelten, Sommerhaus, Michael schlägt Tim, hat es bei mir nicht geschafft. Also die große Keule, die rausgeholt wurde und auf den Kopf geschlagen wurde, nicht geschafft. Kampf der Reality Stars, Zoe will nicht voten, also diese Konfrontation da am Ende, als dann auch ja hier Steff Jerkel und Georgina da auch teilgenommen haben. The Mole, quasi die Enthüllung des Moles am Ende habe ich nicht dabei. Like Me I'm Famous, Sarah Knappig, der große Meltdown habe ich nicht dabei. Ex on the Beach, Olivia schlägt Max, auch nicht geschafft. Und Masked Singer, die Italian Performance, also quasi Alien singt auf einmal Italienisch, hat es bei mir auch nicht geschafft. Mhm. Also allein da sieht man schon, was jetzt hier nicht dabei ist. Das muss eine ganz schön großartige Top Ten sein, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also alleine genau die rausgeworfenen Sachen sind eigentlich schon cool.
Ja, na gut, dann würde ich sagen, können wir langsam in unsere Top Ten reingehen. Wir machen das wie in unseren Auflistungen in den vergangenen Wochen. Also wenn wir eine Doppelung haben, würde ich sagen, reden wir darüber, wenn es sozusagen derjenige hat, der diesen Moment am höchsten platziert hat. Also dann reden wir einmal drüber und doppeln uns nicht.
Okay.
Okay, dann würde ich vorschlagen, beginnst du mit deinem Platz Nummer 10.
Okay, also mein Platz Nummer 10 ist gerade von dir auch schon so halb erwähnt worden. Und zwar Sarah Knappig spricht mit den Kameras bei Like Me I'm Famous.
Wer will so eine Scheiße sehen? Hörst du das auch? Ja.
Ja.
Und das tut mir wirklich leid. Das sind jetzt mal meine ehrlichen Worte. Ich komme hier rein, ich rede hier mit irgendwelchen Kameras, weil ich kann mit den Menschen auch nicht reden. Ich werde die ganze Zeit in irgendwelche Schubladen gepackt, weil die alle Angst haben, dass wenn ich mal auffahre hier und richtig geil bin, die alle bloßstelle, weil die alle Ampelmänner sind, die nichts können.
Ich weiß ja nicht, ob ihr das noch normal findet, aber ich finde das nicht normal.
Ich schlaf auf dem Bett, guck mal, wie schuppelhart. So, und,
Was ist mit dir?
Nix, ich führe Selbstgespräche.
Echt?
Ja.
Das macht mir irgendwie Angst.
Ja, sollte es dir auch. Macht mir selber Angst.
Ja. Fand ja. Ich, also ich habe nicht direkt den, ich weiß nicht, welchen Meltdown du genau meintest, ob du halt auch das damit meintest oder ihre, ja, wo sie da so halb zusammengebrochen ist, weil Diana irgendwie krank war oder so.
Nee, ich meinte schon das. Ich meinte das tatsächlich auch und bin ein bisschen traurig, dass Like Me I'm Famous bei mir gar nicht vorkommt, aber weil ich es ja auch so gut fand und auf Platz 2 meiner Reality-Shows des Jahres war, aber hat es leider nicht geschafft, aber ja, ich fand den Moment auch super.
Ja, also generell diese ganze Folge war, glaube ich, eine meiner allerliebsten Trash-Folgen dieses Jahr, wo sie dann da sich dann auch noch später mit Melanie anlegt und mit diesem komischen Stern auf der Stirn rumläuft, niemand weiß warum, eigentlich gar keine Freunde mehr in diesem Haus hat und ja, mega witzig.
Ein tolles Format und zwei tolle ProtagonistInnen, also Melanie Müller und Sarah Knappig im Zentrum haben sich da richtig in die Haare bekommen, kann man sagen. Und das war dann so die Eskalationsstufe 10, wo es dann nochmal richtig losging und wo dann eben, du hast schon gesagt, Sarah sich irgendwann in ihr Zimmer zurückgezogen hat, weil sie halt wieder mal total isoliert war in der Gruppe und dann mit den Kameras gesprochen hat und außen dann Diana und Melanie standen und gelauscht haben und nicht verstanden haben, was da drin ist passiert. Mit wem spricht die, hat die ein Handy dabei und so weiter. Also Es war wirklich ein super lustiger Moment, weil man halt auch nicht versteht, was mit Sarah Knappig los ist, oder?
Nee, das war ganz merkwürdig. Es war eine Mischung aus von Anfang an so geplant und okay, jetzt ist sie vollkommen durchgedreht.
Und vergessen auch, als sie gesagt hat, ja, ich habe mich doch für den Tierpark meiner Freundin eingesetzt und ja. Ich habe auch meinen Mund aufgemacht zu den Waldbränden in Australien. Also genau. An der Stelle nochmal.
Sie hat so viel getan für RTL.
Genau, Dankeschön nochmal für das Engagement von Sarah Knappig an der Stelle für uns und die ganze Welt.
Ja, für Platz 10 hat es hier gereicht, für den Sieg bei Like Me I'm Famous leider nicht. Aber was ist mehr wert? Diese Show.
Ja, okay. Dann komme ich zu meinem Platz Nummer 10. Und mein Platz 10 hat mit einem Format zu tun, was zum Beispiel bei den Dating-Shows des Jahres gar nicht dabei war. Weil wir beide gesagt haben, die Staffel war nicht sonderlich gut. Mhm. Und zwar geht es um den Bachelor und es geht um das Bachelor-Wiedersehen. Es geht darum, der Bachelor weint beim Bachelor-Wiedersehen.
Also ist alles gut. Ich finde es auch, muss ich sagen, gut, dass ich mal so einen Held erlebt habe, weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie. Und ich finde, es hat mich auch stärker gemacht. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen weinen, weil das kommt mir gerade hoch.
Aber weißt du was, starke Männer dürfen weinen. Das ist einfach.
Sorry. Ja, also im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden mit allem und ich bin auch weiterhin stark. Ich liebe meine Mutter liebt mich umso mehr. Ich glaube, das hat uns noch näher zusammengebracht und ich kämpfe auch weiterhin. Genau, und ich werde auch wieder alles gerade biegen. Tut mir leid.
Das musst dir überhaupt nicht leid tun.
Der Bachelor hieß in diesem Jahr Sebastian Preuß, kam aus München. Er ist sehr schnell, muss man sagen, in die Kritik geraten, weil... Ja, also es war ja von vornherein schon klar, dass er nicht so der typische Bachelor ist, da er ja schon mal im Knast saß. Das war praktisch die komplette erste Folge, also da am Strand lang ging und darüber gesprochen wurde, was er denn jetzt, oder es wurde eben nicht gesagt, was er gemacht hat, sondern es hieß nur, dass er im Knast saß und war deswegen eben schon mal so relativ untypisch für einen Bachelor, die ja normalerweise immer so sehr geradlinige, geleckte Typen sind irgendwie. Dann verhielt er sich auch in der Show nicht immer bestens, sage ich jetzt mal. Weil wir erinnern uns zum Beispiel noch an Linda, die war so Leichtathletin, glaube ich, die ja so, glaube ich, der Fan-Favorite war. Und die hat er relativ eiskalt abserviert, nachdem er sie geküsst hat. Mhm. Also da gab es auch Geschichten, wo er nicht so gut rüberkam. So, und dann war natürlich noch die Sache, dass parallel irgendwie in den Zeitungen recherchiert wurde, was denn da jetzt los war. Also warum ist er denn in den Knast gekommen, der Sebastian P.? Da gab es noch alte TZ-Artikel, glaube ich, von Sebastian P., der eines Tages irgendwie an der Isar war und zusammen mit einem Freund irgendwie einen Ostdeutschen bedroht hat und dann sich eine sehr ungewöhnliche Waffe genommen hat, und zwar einen Schwan, den er am Hals gepackt haben soll und auf diesen Ostdeutschen eingeschlagen haben soll. So, das sind alles Vorwürfe. Der Bachelor weist es noch heute von sich. Und in dieser Folge, also im großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig, kam das quasi alles nochmal hoch. Und er musste sich verantworten. Er war eben den Tränen nah am Anfang. Er musste dann immer wieder abbrechen. Er konnte nicht richtig sprechen. Er hat über seinen Shitstorm erzählt, den er erlebt hat. Er musste Kooperationen quasi abgeben. Er musste sich vor seinen KundInnen und MitarbeiterInnen rechtfertigen. Und das war alles ein Moment, der irgendwie untypisch war für den Bachelor, weil das ja normalerweise so ein, weiß ich nicht, das ist ja normalerweise das Hochglanzformat, ja. Und das wurde jetzt hier so befleckt irgendwie durch diese Geschichte, dass es irgendwie sehr untypisch war. Und Frauke Ludowig wusste auch nicht so wirklich, wie sie damit umgehen soll. Also sie ist gar nicht so wirklich auf die Vorwürfe irgendwie eingegangen, sondern hat eigentlich nur gesagt, ja, echte Männer dürfen auch weinen. Und das war dann alles, was sie dazu gesagt hat eigentlich. Aber ja, der Schwanen-Bachelor ist mittlerweile auch zum Meme geworden. Und deswegen finde ich, Platz 10 hat er verdient durch diesen Moment.
Ja, absolut verdient. Also ich hatte das sogar auch auf meiner ersten groben Liste. Aber ich hatte den Moment der allerletzten Rose, wo er halt keine mehr vergeben hat. Also er hat sich ja für keine der beiden Frauen entschieden. Das kam ja auch noch nicht vor. Aber ja, bei mir hat es halt nicht gereicht für den Sebastian.
Gut, dann hatten wir jetzt zweimal RTL auf den Plätzen 10 und wir kommen deswegen gleich zu Platz Nummer 9.
Also mein Platz Nummer 9 ist, ja, muss ich auch sagen, von der Community mitgetragen, nämlich der Heiratsantrag vom Wendler und Laura.
Oh.
Mhm. Schatzi, ich muss dir was sagen.
Was denn?
Seit ich dich das erste Mal sah, wusste ich, du bist ein ganz besonderer Mensch. Bei unserem ersten Date wusste ich, die lässt du nie wieder los. Als wir uns dann kurz trennen mussten, war ich wahnsinnig einsam. Und wenn du dann bei mir warst, war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und ich möchte immer glücklich sein. Und deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du meine Frau werden?
Ja, Baby. Oh, Baby, du bist ja so
süß. Hast du daran überhaupt gedacht oder hast du es verdrängt, vergessen?
Ja, ich habe daran gedacht. Ich habe versucht, natürlich möglichst wenig Wendler hier noch unterzubekommen. Es ist mir ja nicht ganz gelungen, muss ich sagen, kann ich schon mal teasern. Aber ja, dieser Moment, der war ja quasi in der Doku-Soap, ne? Also das war genau, ja, diese Aktion, als er da in diesem Hotel war. Das war ja zu der Zeit, als Laura auch an Let's Dance teilgenommen hat.
Ja.
Und dann gab es einen Heiratsantrag, der super romantisch war, oder?
Ja, also irgendwie war man unterwältigt, aber auf der anderen Seite hat es, glaube ich, auch sich jeder so vorgestellt, also dass der Heiratsantrag genauso ablaufen wird, wie er dann dort inszeniert wurde. Also da war ja kein Stückchen. Es war irgendwie, ja, es hat alles sehr werbemäßig so gewirkt und nicht irgendwie aufrichtig und romantisch und irgendwie, ja, als hätten die beiden so Zeit für sich und wären da so gerade in einer schönen Situation, sondern es war halt, ja, alles sehr, sehr durchgeplant. Aber ich habe es halt trotzdem mit reingenommen, weil irgendwie ganz Deutschland ja doch irgendwie drauf gewartet hat, aus welchen Gründen auch immer. Und dann war man schon fast froh, dass es endlich passiert ist und kein Promi-Flash oder was auch immer mehr drüber spekulieren musste, ob sie nun endlich verlobt sind oder noch nicht. Deswegen ja, dieser unangenehme Heiratsantrag musste mit rein.
Und es war natürlich die Zeit des ersten Lockdowns, ne? Also da hatte man natürlich auch nichts anderes. Man hat sich auf solche Sachen gefreut. Wann macht der Wendler endlich seinen Heiratsantrag? Also das war ja wirklich so.
Ja, das stimmt.
Und unvergessen auch, finde ich, an der Nummer, dass er ja in dieser kompletten Folge von der Doku-Soap so getan hat, als wäre er der kreativste Antragsmacher aller Zeiten.
Ja.
Und alles, was er gemacht hat, ist auch eigentlich, dass er sie überrascht hat einigermaßen. Und er ist zur Floristin gegangen und hat sich irgendwie einen ganzen Raum voll Rosen bestellt.
Ja, also es war
aber
wirklich
mehr war es doch eigentlich nicht, oder?
0815
dann ist er auf dieses
eigentlich.
Dach gegangen.
Genau.
Vom Hotel. Und da gab es so ein bisschen Feuer und so, glaube ich, so Fackeln.
Ja, so eine Fackeln standen da so rum und so ein Outdoor-Sofa-Dings. Und Laura hat so getan, als wüsste sie noch nicht, was auf sie zukommt, aber es war also eigentlich offensichtlich, dass sie weiß, was jetzt passiert.
Ja, und danach auch noch natürlich die Vermarktung mit den Ringen, war auch noch schön. Ja. Dann komme ich zu meinem Platz Nummer 9 und zwar zu einem Format, ja, was auf jeden Fall für Diskussionen gesorgt hat. Und zwar ist es der Moment bei Promis unter Palmen, als sich Desiree Nick und Claudia Obert so richtig anschreien.
Und ich hofiere dich nicht so. Ja, mit dir habe ich
keine. Du bist doch keine Richterin, die hier vorschreit, über was erwachsene, fremde Menschen zu reden.
Nee, du kannst
an einem Tisch.
Du Eingelegte,
du bist eine Lehrerin. Wenn du dich um das Fernsehen sorgst, kann ich dir nur sagen, dann bewege deine Fresse. Bewege deine Fresse aus der Kamera.
Sorg du nicht mal um dich und ich sorg mich um mich. Die hat sich so aufgebaut und die ging hoch in den Dampfkocher. Echt, um Himmels Willen, also Frau, beruhig dich, sonst kriegst du noch einen Schlaganfall oder irgendetwas.
So die Mädels, die stehen da so nebendran, Eva und so, und sind komplett verängstigt, als auf einmal Desiree Nick die Stimme erhebt.
Ja.
Und alle sitzen so versammelt da. Matthias hat auch schon ein paar Pfeile geschossen Richtung Claudia. Man hat nicht so richtig verstanden, warum jetzt auf einmal diese Eskalation kommt, weil es ja war gar nicht klar, was Claudia richtig gesagt hat. Und dann ging es auf einmal los. Dann ist auf einmal Desiree Nick aufgesprungen und ja, ist dann fast sogar körperlich, also gewalttätig geworden, muss man sagen. Also sie hat sie so leicht bedrängt und den Arm so gepackt und so weggeschubst. Aber es war schon so mehr oder weniger der Kipppunkt der Staffel, kann man sagen. Weil, also wir erinnern uns danach, da war dann so der Spaß eigentlich bei den meisten weg. Also als es dann richtig eklig wurde. Und das war auch ein Moment, der vorgeschlagen wurde von der Community, dass die gesagt haben, ja, der Moment, als Tobi dann irgendwann nach dem Mobbing, also nach dem harten Mobbing dann von Jotta und Co., dann zu ihr hingeht und sich so zu ihr legt und quasi da als einziger noch einigermaßen Anstand beweist. Ja, ich bin dann trotzdem immer dafür, trotzdem den Moment zu nehmen, der halt der Auslöser war. Und ich finde, das war halt so ein Auslöser, wo es halt richtig zur Sache ging, wo halt ja eben diese Renick fast körperlich wurde. Und das kennt man ja überhaupt nicht auch von ihr. Also diese Art und Weise habe ich von ihr jetzt auch nicht so gekannt. Also dass sie dann quasi gar keine andere Lösung mehr weiß, als da wirklich aufzuspringen und ihr ins Gesicht zu schreien, das hat man noch nicht gekannt. Und dann eben auch, wie gesagt, die Szene, dass Matthias so als der Handlanger da von Desiree da so daneben sitzt und es alles so kommentiert und vor allem aber Ronald Schill, der dann auf den berühmten Spruch mit der Kamera, also großes Kino gesagt hat. Und es war ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch großes Kino, weil dieser Konflikt schon ziemlich interessant war, also dass Desiree sich da so total reingesteigert hat und Claudia eigentlich immer nur so, wie man sie halt kennt, so weiß ich nicht, so komische Sprüche gebracht hat, die zu ihrer Marke passen, aber die, glaube ich, nicht so zu 100% immer so gemeint waren. Aber irgendwie hat das die komplette Gruppe irgendwie nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen dieser Moment bei mir auf Platz Nummer 9. Danach muss man sagen, das Format hat dann leider ein ziemlich unrühmliches Ende genommen. Also sowohl mit dem Gewinn von Bastian Jotta als auch dann mit dem großen Wiedersehen, als Jochen Schropp da total überfordert war und ja, gar keine Kontrolle hatte quasi über den ganzen Raum da und komplett da überfordert war mit der Moderation. Das war dann halt auch nicht so toll. Aber davor, wie gesagt, bis zu diesem Moment war es ein cooles Format mit ziemlich viel Action, würde ich sagen.
Ja. Das stimmt.
Ja, dann bin ich gespannt, welchen Moment du dann später noch hast, wenn du auch Promis unter Palmen hast. Das kommt dann ja noch. Dann kommen wir schon zu Platz Nummer 8.
Mein Platz Nummer 8 hat diesmal tatsächlich was mit Corona zu tun. Und zwar habe ich mich für den Moment der ersten Live-Ausgabe von Let's Dance entschieden, weil das so die erste Show war, die wirklich groß war und wo dann plötzlich kein Publikum mehr saß. Und das war irgendwie sehr eindrucksvoll.
Studio 32 in Köln-Ossendorf. Ja, ich muss sagen, Sie merken es ja, heute ist alles ein bisschen anders.
Seit 13 Staffeln beliefern Sie wir mit bester Unterhaltung für die ganze Familie. Und aus aktuellem Anlass haben wir dieses Motto sehr ernst genommen. Bei uns im Studio heute nur Familienmitglieder und Freunde unserer Promis und Profis. Den Rest der Zuschauer haben wir nach Hause geschickt, damit sie sich dieses Spektakel wie sie auf dem heimischen Sofa angucken können.
Ja, die leeren Ränge waren auf jeden Fall das Bild, was man im Fernsehen auf jeden Fall mitbekommen hat und auch in Unterhaltungsshows mitbekommen hat von Corona und der Corona-Situation. Ich weiß nicht, wie das nochmal war mit Masked Singer, weil es war ja auch währenddessen quasi, dass das Publikum irgendwann nicht mehr zugelassen war. Ich weiß nicht, ob da Let's Dance noch davor kam, aber ich glaube schon. Ich glaube, es fand noch eine Show von Masked Singer mit Publikum statt und dann freitags lief dann wahrscheinlich Let's Dance ohne Publikum und dann die Woche drauf ist wahrscheinlich auch ProSieben umgestiegen. Das war schon irgendwie ein extremer Moment, weil man das halt nicht gewohnt war. Und ich glaube, Let's Dance hatte ja am Anfang auch die Idee, dass da trotzdem noch die BegleiterInnen rein dürfen. Hm. Ne? Also das war ja schon noch so, dass der Wendler dann trotzdem noch da saß.
Ja, genau.
Aber ansonsten war es halt leer gefegt.
Ja, also genau, in der ersten Sendung mit Einschränkungen, da waren quasi noch die BegleiterInnen da und saßen dann in so einem kleineren Block irgendwie. Und in der Woche drauf war das dann aber auch nicht mehr erlaubt. Es war halt irgendwie komisch, weil bei anderen, also bei Let's Dance ist es ja auch schon mal noch mal ein bisschen krasser, weil die ja genau links und rechts halt in den Rängen sitzen und man das Publikum quasi die ganze Zeit sieht und laut hört. Und das war schon irgendwie komisch. Also es hat sich sehr, ja, so ganz leise und irgendwie unaufgeregt angefühlt. Und weiß ich nicht, das ist mir ja sehr im Gedächtnis geblieben.
Anni und ich waren zu diesem Zeitpunkt bei der Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen ProSieben, also nicht zu diesem Zeitpunkt von Let's Dance, aber ungefähr in diesem Zeitraum. Und wir waren dann noch in einer Show, also wir hatten zwei Tickets für zwei Shows. In einer Show durften wir noch rein und die andere wurde dann ein, zwei Tage später abgesagt. Also es war exakt dieser Zeitpunkt wo der Lockdown losging. Also wir haben es tatsächlich auch noch aus der Publikumsperspektive auch noch mitbekommen. Hm. Also das ist schon interessant gewesen, weil eigentlich schon man da mit einem schlechten Gefühl hinging, so die Tage davor. Also wir waren dann schon da und haben uns auch gefragt, ja, ab 1000 Menschen, glaube ich, war es bis dahin noch nicht erlaubt, quasi eine große Veranstaltung zu machen. Und dann waren wir halt mit dem Publikum, glaube ich, knapp drunter, irgendwie bei 800 oder so, haben wir schon gesagt, okay, weiß jetzt nicht, ob das den großen Unterschied ausmachen wird, ob da 800 oder 1000 sitzen. Es war schon irgendwie aus heutiger Sicht trotzdem noch surreal, dass wir das gemacht haben. Aber ja, sehr gut, dass das auch drin ist. Also die leeren Ränge und vielleicht kommen wir nochmal zu Corona-TV, worüber wir damals auch, glaube ich, im März gesprochen haben. Also diese ganzen Corona-Shows, ich erinnere mich an die Quarantäne-WG bei RTL mit Jauch, Gottschalk und Pocher, solche Sachen. Also das war schon auch ein Bild, also dieser Zoom-Monitor, den wir ganz oft in diesem Jahr gesehen haben im Fernsehen auch. Ja, mein Platz Nummer 8 hat auch was mit Corona zu tun, den es ohne Corona nicht gegeben hätte, diesen Moment. Mhm. Und zwar kommt dieser Moment aus einer Talkshow, die sich in diesem Jahr richtig gemausert hat, finde ich. Also einer der Gewinner des Jahres ist auf jeden Fall Markus Lanz, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie so auf Markus Lanz geschaut wie dieses Jahr. Er macht auch eine viel bessere Show, seit da kein Publikum mehr drin sitzt. Das ist dann wieder die andere Ecke quasi, aus der man das Ganze sehen kann. Und mein Moment ist, Tim Mälzer weint bei Lanz.
Oh. Damals hast du gesagt, der Satz ist mir hängen geblieben, wenn das so weitergeht, in 3 Monaten bin ich pleite. Dann ist Feierabend. Wie ist denn der Stand jetzt?
Ich hätte ganz gerne die Frage an jemand anderen gestellt, weil ich gerade echt angefasst bin.
Warum? Die Aussichten oder?
Stell mal jemand anderen kurz eine Frage. Weil ich höre ja zu.
Ja.
Und ich bin ja nicht doof. Ich verarbeite ja Informationen, die jetzt hier im Gespräch geführt werden. Ernsthaft?
Keine Perspektive oder was ist das Thema?
Der war auch letztens im Lanz-Jahresrückblick wieder zu Gast, hat es nochmal quasi erzählt, weil halt dieser Moment auch für die Sendung Markus Lanz irgendwie besonders war. Aber ja, das war ein Moment, glaube ich, der nicht nur für Mälzer irgendwie relevant war und für Markus Lanz, sondern auch für die komplette Gastronomiebranche, weil er ist ja da auch immer als Vertreter von dieser Branche irgendwie da eingeladen gewesen. Und das hat, glaube ich, auch die Politik nochmal aufgerüttelt, weil danach hat es halt auch Gespräche gegeben zwischen Melzer und Hubertus Heil. Die haben sich danach nochmal zusammengesetzt und zusammen telefoniert, haben nochmal genauer über die Lage in der Gastronomie gesprochen zum Beispiel. Und viele Gastronomen haben sich auch bei Melzer bedankt, dass er da so emotional ausgebrochen ist, auch wenn er da sich ein bisschen geschämt hat auch danach, dass er da so geweint hat. Aber im Prinzip hat es halt, glaube ich, so die Befürchtungen von vielen auf den Punkt gebracht und war schon deswegen ein wirkungsvoller Moment auf jeden Fall, als da Tim Melzer geweint hat bei Markus Lanz und kurz nicht antworten konnte und ja, das Studio verlassen wollte kurz, hat aber dann nicht gemacht, aber er wollte kurz, er war kurz sprachlos auf jeden Fall. Hast du nicht mitbekommen aber?
Also ja, ich habe davon gehört, aber ich habe den Moment an sich habe ich nicht gesehen.
Okay, macht ja nichts, das hast du ja gehört. Vielleicht sind ja noch ein paar andere dabei, die du noch nicht gehört hast, aber ich glaube nicht. Ich glaube, alle anderen kennst du.
Okay.
Dann gehen wir trotzdem weiter in der Liste und kommen zu Platz Nummer 7 schon.
Mein Platz Nummer 7 kommt wieder aus der Dating-Welt. Und zwar der Moment, wo Hendrik mit Sandra zurück in die Love Island Villa kommt.
Da kann ich dich bremsen, das kommt bei mir gleich auch.
Oh, okay.
Ja, noch nicht auf Platz Nummer 7, aber kurz danach.
Okay.
Also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mein Platz Nummer 7 ist ein Platz, den du bestimmt auch hast. Deswegen können wir vielleicht da auch drüber sprechen. Und zwar Sommerhaus der Stars, Team Bachelor muss gehen.
Ja, das habe ich auch noch. Aber
das kommt später. Bei dir auch noch, okay. Dann überspringen wir quasi Platz Nummer 7 komplett und gehen gleich weiter zu Platz Nummer 6.
Mein Platz Nummer 6, schon wieder was mit Corona, aber tja, und zwar die große Big Brother Corona-Übermittlung.
Oh, das kommt bei mir auch noch.
Echt? Oh, okay.
Ja.
Wow.
Okay, jetzt kommen wir in einige Überschneidungen, aber wir werden gleich alles das genau noch besprechen. Also nochmal übersichtlich, Platz Nummer 7 war bei dir, Henrik und Sandra kehren zurück in die Villa. Platz Nummer 7 war bei mir, Sommerhaus, Team Bachelor muss gehen. Platz Nummer 6 war bei dir, die große Corona-Übermittlung bei Big Brother, der Normalo-Staffel. Okay,
genau.
Platz Nummer 6 ist jetzt bei mir, Love Island, Henrik und Sandra kehren in die Villa zurück. So, jetzt können wir gleich darüber sprechen. Du hast aber zuerst genannt, deswegen sag gerne, was da so toll dran war.
Ja, also eigentlich, es war ja nicht überraschend für die, für uns als Zuschauer, dass Hendrik natürlich nicht so begeistert ist von seiner vorherigen Partnerin, deren Namen ich gerade komplett vergessen habe. Wie hieß sie nochmal?
Aurelia.
Aurelia, genau. Es war ja von Anfang an klar, dass es der eigentlich nicht besonders interessiert an ihr ist. Vor allen Dingen hat er ja auch nur so 100 Mal erwähnt, dass sie körperlich nicht so anziehend findet. aber sonst, ja, die Gespräche sind toll, aber körperlich, nee, eher nicht. Ja, und dann der große Moment, er lernt Sandra in einer anderen, kleineren Villa kennen und verliebt sich dort direkt in sie und entscheidet sich dann dafür, mit Sandra zurück in die Villa zu ziehen, anstatt weiterhin mit Aurelia verkappelt zu sein. Und alleine der Moment dieser anderen Islander, also wie die dort alle geguckt haben, da war so viel gutes Meme-Material dabei, allein wie Melina geguckt hat, so ganz große Augen gemacht hat, als könnten sie es wirklich gar nicht fassen, obwohl es ja eigentlich, ja, also ich weiß nicht, man hätte schon damit rechnen können und auch Aurelia, die ja vorher immer wieder gesagt hat, ja, nee, er ist ja trotzdem, wir verstehen uns ja trotzdem so gut und ihm immer wieder eine Chance gegeben hat und dann da steht und einfach nur so flüstert, was für ein Wichser.
Hendrik, Aurelia hat sich für dich entschieden. Vielleicht magst du uns verraten, warum du für euch beiden keine Zukunft siehst.
Ja, ich glaube, Aurelia und ich haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht so unsere Typen sind, so vom Optischen her. Aurelia und ich haben eine unglaubliche Bindung zueinander aufgebaut, was unfassbar ist. Sie hat mir gezeigt, wie man sich mehr öffnen kann und dafür werde ich ja ewig dankbar sein. Aber letzten Endes hat es einfach irgendwie, habe ich da keine Zukunft gesehen und es tut mir auch echt, es tut mir so leid, Aurelia, wirklich.
Das kannst du dir sonst vorhin schieben, ganz ehrlich. Ekelhaft sowas.
Man muss dazu sagen, es zieht sich ja oder das zog sich ja über 2-3 Wochen
Ja.
Bis wir dann an diesem Moment angekommen waren. Und da wird es natürlich auch nochmal besser dadurch. Also je mehr Wartezeit, desto besser dann oder desto, weiß ich nicht, desto ernüchternder für Aurelia, aber desto spannender für uns wurde es dann in diesem Moment. Wir wussten, wenn die da zurückkehren aus diesem kleinen Glamping-Camp da, dann wird es richtig interessant, weil das war ja perfekt eingefädelt, auch von der Redaktion natürlich, weil man schon natürlich davor gemerkt hat, Henrik, ja, ist halt ein Idiot einfach. Man muss es so sagen, der halt einfach auf jeden Fall nicht treu ist und schon gleich nicht in so einem Format und auch nicht mit Aurelia. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Und Henrik hat sich natürlich da zum ersten Mal, wie er ja sagt, verliebt in Sandra.
Ja, klar.
Mit der er sich auch letztens wieder getrennt hat. Also so lange geht es dann auch nicht an. Und dann kam er da groß inszeniert, muss man sagen, zurück ins Haus zusammen mit ihr, Hand in Hand. Also man hätte ja noch vermuten können, okay, wie macht das denn jetzt? Also macht das so möglichst schonend für Aurelia.
Ja, stimmt, aber, dass sie so einzeln irgendwie reinkommen oder so.
Ja, ich glaube, das war bestimmt auch Vorgabe, dass sie da Hand in Hand kommen mussten, aber trotzdem hätte er das irgendwie anders machen können, dass sie nicht die komplette Dauer da irgendwie Händchen halten. Aber er hat es halt gemacht und alles zur eh von mir sehr heißgeliebten Titelmelodie von Fargo, wie er da einläuft, also auch perfekt inszeniert, muss man sagen.
Ja.
Jawohl, okay, bei mir Platz Nummer 6 war das, jetzt kommen wir zu Platz 5 schon. Also hier ist Platz 5.
Ja, mein Platz 5 ist der große Mom-Plot-Twist beim Wiedersehen mit Natascha Ochsenknecht.
Der kommt bei mir auch gleich noch. Natürlich. So, es ist ein bisschen zufällig, dass wir das nicht quasi auf den gleichen Plätzen haben, aber jetzt müssen wir ein bisschen durchswitchen. Aber egal, bei mir auf Platz 5 auf jeden Fall Joko und Klaas 15 Minuten Moria.
Diese Geschichte und die Bilder dazu, die werden wir Ihnen gleich zeigen, sind zum Teil am Rande des Erträglichen, wenn man es sich nur anschauen muss. Es ist aber die Gegenwart und die Realität der Menschen, die dort sein müssen und leben müssen und ihr Leben dort verbringen. Ganz wichtig ist nur, wenn Sie das jetzt mit Kindern schauen, machen Sie es bitte nicht. Diese Bilder, die wir gleich sehen werden, wir werden viele Kinder sehen, aber zum Anschauen sind sie nicht für Kinder geeignet. Bitte nicht mit Kindern schauen.
Wir wissen, dass die Lage sehr kompliziert ist. Wir wissen auch, dass es nicht einfach ist, eine Lösung für diese Situation zu finden. Aber egal, wen man wählt oder wie man über die Flüchtlingskrise denkt, wir wollen, dass zukünftig jeder weiß, welche Zustände mitten in Europa existieren. Nur 2 Flugstunden entfernt, wo Deutsche Urlaub machen.
Vielleicht können diese 15 Minuten ein Stück dazu beitragen, dass zukünftig mehr Menschen Bescheid wissen, wenn man den Begriff Moria hört oder liest. Das ist A Short Story of Moria.
Genau, also ich nehme an, dass du dann vielleicht den anderen 15-Minuten-Moment hast.
Genau, ja.
Genau, okay. Ja, ich habe mich auch natürlich entscheiden müssen. Ich fand dann letztendlich trotzdem den Moment noch ein bisschen, also der ist noch ein bisschen präsenter einfach bei mir, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, aber aufgrund einfach der Tatsache, dass es um 20.15 Uhr läuft. Die haben 15 Minuten Zeit.
Ja.
Normalerweise würde da, glaube ich, Grey's Anatomy laufen an dem Mittwoch um 20.15 Uhr. Genau. So, und dann sieht man da Bilder, die super drastisch sind, die super, also nicht eben für Menschen mit leichtem Magen sind, weil die auch teilweise wirklich verstörend sind. Da sieht man Kinder, die heulen. Da sieht man ja Kinder, die sich Tränengas aus den Augen reiben und Menschen wirklich verzweifelt, die da durch Moria eben rennen, durch diese Lager, durch diese nicht menschenwürdigen Lager. Trotzdem wird das halt gezeigt und trotzdem ja, wird sich da auch nicht distanziert davon von ProSieben. Das ist ja auch klar. Also ich meine, das wäre auch selten blöd gewesen.
Ja.
Aber es ist trotzdem nicht, sage ich mal, selbstverständlich, dass man das machen kann erstens. Also dass es dieses Format überhaupt gibt, dass Joko und Klaas quasi so vertraut wird. Und ja, die natürlich auch, also manchmal machen sie Quatsch. Und manchmal ist es auch guter Quatsch. Manchmal ist es langweilig. Manchmal ist es eben dann auch so berührend wie hier. Hm. Und das, ja, fand ich einfach genau richtig, weil es sollte ja genau die Menschen treffen und schocken, die jetzt hier am Mittwochabend um 20.15 Uhr bequem vorm Fernseher sitzen und jetzt Grey's Anatomy schauen wollen. Also genau die sollte es im Endeffekt treffen und da so eine Aufmerksamkeit hergestellt werden und genau das hat es, glaube ich, auch erreicht. Also natürlich wurde da nochmal auf Spendenzwecke hingewiesen und das, ja, hoffe ich einfach mal, dass das geklappt hat. Also das war ja wirklich eine verzweifelte Situation in der Zeit. Das ist jetzt immer noch nicht besser. Also man kann immer noch spenden. Das hilft immer noch genauso viel. Aber zu dem Zeitpunkt wo alle auch vor allem von Corona so abgelenkt waren, da nochmal auf dieses Thema zu kommen, ist einfach ja trotzdem eindrucksvoll und auch in den Bildern, in diesem Minifilm, der ja hier gezeigt wurde quasi, also es war ja auch filmisch auf jeden Fall, kann sich sehen lassen, auf jeden Fall auch mit einer Story und so, mit jemandem, der da auch erzählt drüber und so. Also es war beeindruckend und mal wieder 15 Minuten hier bei mir drin, bei mir mit Moria, bei dir dann später wahrscheinlich noch mit Männerwelten.
Genau, ja, das kommt später noch.
Okay, dann kommen wir zu Platz 4.
Ja, mein Platz 4, kommen wir wieder zurück zu Promis unter Palmen, ist nämlich der Konflikt zwischen Desiree und Claudia, aber der quasi der iconic Lausch-Moment, wo Desiree in der Sprecherkabine sitzt und Claudia von draußen lauscht, in einem Fernsehformat lauscht sie.
Ja. Ich finde auch, mit ihrer Modekollektion.
Mann! Ja, man hört sie im ganzen Haus, diese keifende Nadder.
Ach, jetzt hat die an die Tür geklopft. Ja, dann komm doch mal rein. Ja, komm rein, du bist eingeladen.
Oh, da drinnen wird gefetzt. Geh mal mit rein, ich will es.
Ja, du lauschst doch noch in einem Fernsehprojekt. Lauschst du, mach, dass du rauskommst. Du wolltest doch abreisen. Weißt du was, ich hol dir deinen Koffer. Ich packe ihn dir.
Ich hab für alles Personal dafür eignet.
Sex mit einem Mann während deiner Periode?
Du kannst deinen Koffer abholen, ich hab dir packen geholfen.
Jeder kennt diesen Satz, oder? Das ist mittlerweile echt ein Meme geworden.
So. Ja, deswegen musste ich es auch mit reinnehmen, weil ich halt so dachte, ne, immer wenn so irgendwas aus dem Fernsehen in den eigenen Sprachgebrauch mit übergeht, dann hat es einfach einen großen Einfluss. Und ja, auch das mit dem, ich habe dir packen geholfen, das habe ich auch mehrmals dieses Jahr gesagt. Und alleine auch dieser Videoausschnitt, wie oft der auch irgendwie auf Instagram oder Twitter verwendet wird.
Und das Witzige ist ja an der Situation nochmal, dass Claudia das, glaube ich, bis zur Ausstrahlung nicht wusste, dass das jemals passiert ist. Weil ja dann, glaube ich, Carina noch damals Bastian, glaube ich, auch wahrscheinlich, dann das wieder hochgetragen haben und quasi Claudia da in ihrer Sektlaune da das gar nicht so wirklich mitbekommen hat.
Nee, stimmt.
Die Promis unter Palmen, das war schon gut, aber das Ende hat es halt so ein bisschen vermasselt, oder?
Ja, es ist dann echt zu krass abgedriftet. So bis dahin war es noch, also war es auch schon hart an der Grenze, aber man konnte irgendwie immer noch so drüber lachen und irgendwann wurde es halt hart unangenehm.
Also das war jetzt dein Platz Nummer 4, ne?
Ja.
Ja, bei mir auf Platz Nummer 4 ein Moment, den du gerade genannt hast, und zwar Mom, Milf oder Missy, Lena liebt die Aufnahmeleiterin.
Wir kommen jetzt zur ganz großen Überraschung. Für Lena hat die Teilnahme bei Mom ihr ganzes Leben verändert. Und sie hat tatsächlich die große Liebe gefunden. Ich freue mich sehr darüber. Und hier ist Tanja.
Surprise, surprise! Ich zitter total. Ich bin jetzt auch.
Ja, also sowas gab es, glaube ich, auch noch nicht.
Nee.
Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ich sehe, du und Marco sieht so erstaunt aus. Aber wie ist das denn für dich, dass du die beiden siehst? Ich meine, du hast Lena ausgewählt. Lena war ja auch mit ihren Gefühlen total bei dir die ganze Zeit. Das hat man ja auch gesehen, ne? Dass da jetzt das passiert ist.
Ich meine, kein Scherz, also ich wünsche euch das vom Herzen. Ohne Spaß. Also da, ich habe keine Hintergedanken und sowas. Ich wünsche jedem Menschen wirklich nur das absolute Glück. Sie hat es auf jeden Fall verdient. Braucht man nicht drüber reden, ganz klar.
Also haben wir auch schon mal hier so angeschnitten vor ein paar Wochen. Also ein großartiger Moment. Und das ist jetzt einer der Momente, wo man sagt, der ist durchweg positiv. Also das ist so ein Moment, wo man nicht erwartet hatte, dass man in dieser kleinen, billigen, teilweise sehr trashigen Show oder sehr trashigen Show, muss man sagen. Die Show heißt immer noch Mom. dass es da in dieser Form so einen Moment gibt, wo man dann so ein typisches Wiedersehen hat. Und ich würde mal sagen, dass es dieses, also das ist meine Vermutung nur, dass es dieses Wiedersehen nicht gegeben hätte, wenn es nicht diese Geschichte gegeben hätte. Also
stimmt, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht.
Also eigentlich braucht man es doch auch nicht unbedingt immer so ein Wiedersehen. Das braucht man ja nicht in allen Dating-Formaten. Also bei Ex on the Beach und bei, weiß nicht, Are You the One, da gab es ja auch kein Wiedersehen und sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Erfolg war für Join, sei mal dahingestellt, sie sagen es zwar, aber ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Allein schon aufgrund der Anzahl an Menschen, die bei Twitter irgendwie drüber sprechen, also null. Also
schade.
Ich würde sagen, die haben von dieser Geschichte erfahren natürlich, weil die ja die Aufnahmeleiterin immerhin war von der Sendung, ja, und haben gesagt, deswegen müssen wir das machen. Also für diesen Moment alleine schon, und es hat sich gelohnt.
Genau, also Lena hat dann eben erzählt, dass sie mittlerweile mit einer anderen Person zusammen ist und auch mit der zusammen wohnt. Und daraufhin wurde eben die Person dann reingebeten und dann kam eine Frau rein und alle waren so, what? Ja, und dann kam eben raus, dass das die Aufnahmeleiterin dieser Sendung ist und die haben sich dort eben am Set kennengelernt und dann später nochmal in Berlin getroffen und ja, offenbar hat es dann gefunkt und dann ging alles ganz schnell und jetzt sind sie zusammen und wohnen zusammen und sind hoffentlich glücklich.
Ja, ich habe das jetzt gar nicht mehr so verfolgt, ob die wirklich immer noch zusammen sind.
Ich glaube schon.
Ich hoffe auch. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Aber ja, also man hat dann erst gar nicht so gecheckt, was jetzt hier passiert, weil, ja, und auch die anderen waren übrigens nicht eingeweiht. Also das hat man auch gemerkt, dass alle die Frau zwar gekannt haben, weil die halt nun mal die Aufnahmeleiterin war da in Mexiko, als sie da gedreht haben. Mhm. Aber letztendlich war da jeder geschockt quasi davon. Und es war so geil inszeniert, wie einfach eine Frau so mitten in der Sendung aus, die, ja, war auch so gar nicht ausgeleuchtet und so am Anfang. Nee,
aus der Kulisse also, kam sie so rein.
Genau, die kam einfach so von hinter der Kamera rein und hat sich dann so neben Lena gesetzt und haben sich so geküsst. Also man war super verblüfft auf einmal.
Also vor allen Dingen ist ja auch richtig lustig, sie waren ja dann im Endeffekt dann doch quasi das Gewinnerpaar von Milf oder Missy. Also ne, eine war, ja, jünger, die Aufnahmeleiterin ist schon ein bisschen älter. Ja, das war ein richtig guter Plot-Twist.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Show auch mit so einem typischen Wiedersehen, dass ich da am Ende nochmal so berührt wurde. Und ich weiß noch, als wir dann geschrieben haben, weil ich habe es, ja, dann gleich Freitagmorgen immer geschaut bei Join. Und ich habe dir dann gesagt, da passiert was und du wirst niemals draufkommen, was da passiert.
Ja,
und
ich wäre auch echt nie,
ich habe nicht zu viel versprochen.
Nee, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, womit ich so gerechnet habe, aber damit halt überhaupt nicht. Das war wirklich richtig süß.
Ja, also deswegen allein schon hier Platz 4 bei mir und Platz 5 war es bei dir, oder?
Genau, Platz 5.
Okay, ja, das hat es auf jeden Fall verdient. Dann kommen wir aufs Treppchen schon und kommen zu Platz 3.
Genau, mein Platz 3, den hattest du auch schon erwähnt. Und zwar Eva schmeißt Jenny und André raus.
Liebe Eva, du musstest heute viel Kritik einstecken, aber du hast dich der Konfrontation gestellt. Das wird nun belohnt. Du und dein Partner seid vor der nächsten Nominierung geschützt und du hast nun die Chance zu kontern.
Boom! Und dann kam der Bam-Moment.
Du allein entscheidest, wer sofort das Haus verlassen muss. Entscheide dich jetzt.
Bam!
André und Jennifer müssen das Haus sofort verlassen.
That's the game. Was soll ich dazu sagen, wenn das so ist?
Ja, ja, ja. Das ist natürlich ganz klar, dass das hier noch erwähnt werden muss. Bei mir war es nur Platz 7 in Anführungsstrichen. Also für viele ja überhaupt der TV-Moment des Jahres. Also das war auch sowas, was man immer gelesen hat, als das damals passiert ist. Aber ja, warum hat es bei dir so weit vorne dann noch Erwähnung gefunden hier in deiner Liste?
Also der Moment an sich war ja eigentlich gar nicht so groß. Das war ja wirklich nur so ein kleiner Moment, irgendwie ein paar Sekunden, in denen Eva dann in diesem Weineinschenkenspiel gesagt hat, ja, Jenny und André müssen jetzt das Haus verlassen. Aber ich glaube, es ist dann doch so weit nach vorne gekommen, weil ja so viele Leute mitgefiebert haben in dieser ganzen krassen Mobbing-Geschichte. Also es hat sich ja jeder so sehr gewünscht, dass das Karma endlich zurückschlägt und Jenny und André gehen müssen. Und ich glaube, das war einfach dieser Höhepunkt so. Das hat sich einfach so hochgeschaukelt und das war dann das glückliche Ende der Bachelors. Also literally so, die sind ja nicht mal mehr zusammen.
Ja, Also letztes Jahr war der gleiche Moment ja bei mir auf Platz Nummer 1. Deswegen für viele bestimmt ein bisschen unverständlich, dass jetzt das Weinspiel quasi bei mir ein bisschen absteigt. Aber es hat wirklich mit dem Moment an sich nichts zu tun. Also der war wirklich großartig und es war genau das, was man wollte in dem Moment.
Ja.
Vielleicht ein bisschen erwartbar sogar, weil man eben das aus dem letzten Jahr kannte, was passiert. Aber natürlich nicht in der Drastik, also dass man jetzt hier gleich die Situation hat, dass Eva jemanden rauswerfen darf, also vielleicht nominieren, aber nicht rauswerfen. Aber allein schon wieder dieser redaktionelle Eingriff, der natürlich ganz klar ist, also keiner von den Leuten hinter der Kulisse hatte Bock, dass das Team Bachelor gewinnt oder dass die weit kommen. Ja. Und deswegen war es halt hier die perfekte Möglichkeit. Das Geile war ja dann auch nochmal, das ist ja fast schon Kunst, das ist ja fast schon Poesie von dieser Off-Stimme, dass am Ende nochmal der Satz von Elena aus dem letzten Jahr aufgegriffen wird, als sie gesagt hat, wo ist die Gerechtigkeit, wo? Als dann die Off-Stimme so ganz trocken sagt,
tja, wo ist die Fairness geblieben? Wo?
Und das war der letzte Satz, den wir quasi in diesem Weinspiel gehört haben. Und dann ging es zurück, als das Paar oder alle Paare dann zurückkehren. Und dann, ja, Jenny gesagt hat, übrigens, wir sind raus. Und andere ist so gar nicht wirklich gecheckt.
Hey, was
jetzt hier los ist. Aber ja, es war natürlich großartig und der Moment, auf den wir halt alle gewartet haben. Weil, ich meine, der zweite Bachelor, der sich in diesem Jahr auf jeden Fall sehr disqualifiziert hat.
Ja, also man muss echt sagen, es gab einige Männer dieses Jahr, die sich ein bisschen, ja, die einen kleinen Downgrade hatten, muss ich mal sagen. mit dem Wendler, der hatte eigentlich einen super Start. Es war sein Jahr, was ist passiert? Und dann, zwei Bachelor auf einmal. Ist auch nicht mehr so unbeschmutzt, die Sendung, muss man sagen.
Wie gut ist diese Überleitung bitte für meinen Platz Nummer 3? Denn es ist natürlich der Moment, als ja alle gebannt einer Late-Night-Show zugeschaut haben, und zwar Pocher gefährlich ehrlich. Die erste und einzige Folge, glaube ich, die ich davon geschaut habe. Das war natürlich die Show, in der der Wendler-Manager dabei war, zu Gast war, kurz nachdem Michael Wendler sein großes Corona-Leugner-Video in seiner Instagram-Story gepostet hat, als der Wendler-Manager da auch geweint hat in der Show.
Es geht gar nicht so um das Geschäft. Man kann auch sagen, also ich behaupte, dass wir auch befreundet sind, privat.
Ja, er sah immer danach aus, also ihr seid ja auch immer.
Er geht dir ja auch jetzt sehr nah.
Also, ja, also er ist jetzt nicht so ein...
Du weinst jetzt bestimmt nicht wegen der finanziellen Sachen, sondern dass du angegriffen bist, sondern wegen dem, wegen dem, was da auch menschlich hintersteht.
Ja, das ist natürlich eine menschliche Tragödie.
Ohne Zweifel ein denkwürdiger Moment, ein denkwürdiger Abend, eine denkwürdige Show. Erstmal war ja dieses Wendler-Video da. Am späten Nachmittag, glaube ich, kam das so, früher Abend.
Mhm.
Dann kurz darauf kam irgend so ein Tweet von Oliver Pocher und es hieß, ja, wir machen heute kurzfristig eine längere Sendung und auch eine Sendung, in der es ausschließlich um den Wendler gehen wird irgendwie. Wir konzentrieren uns auf dieses Video. So, dann haben alle gedacht, ja, da hat doch bestimmt der Pocher was damit zu tun, das ist bestimmt so ein Streich. Das hat sich dann auch relativ schnell als falsch herausgestellt. Der Wendler ist tatsächlich so dumm gewesen und hat es gemacht. Ja, dann kam es dazu, dass der Manager von Michael Wendler, Markus Krempe oder Krampe, ich vergesse mal den Namen, Krampe glaube ich. Genau, der saß dann da und es war wirklich eine Atmosphäre. Und hier Amira Pocher hat es auch gesagt, als wäre Angela Merkel zurückgetreten in diesem Moment. Also die saßen da alle in einem Stuhlkreis und haben die Sachlage analysiert quasi, haben gesagt, okay, was ist jetzt aktuell der Fall, also können wir vielleicht nochmal den Wendler live sprechen in der Sendung. Dann hat auch der Manager so Vertragsinterne auf einmal ausgeplaudert, aus irgendwelchen RTL-Verträgen. Dann hat er erzählt, wie das Ganze natürlich vonstatten ging, dass das schon seit Wochen gelaufen ist, dass sich der Wendler so ganz merkwürdig auch verhalten hat, schon am Set von DSDS. Und du hast ja gerade angesprochen, dieser DSDS-Job war ja nur ein Teil quasi des Aufstiegs vom Wendler in diesem Jahr. Also die Doku-Soap hatten wir schon dabei mit deinem Platz Nummer 8 oder sowas, mit dem Heiratsantrag. Die ganze Nummer mit Laura. Er war bei Let's Dance quasi immer an ihrer Seite. Anfang des Jahres natürlich eher negativ der Wendler-Ständler, wie er ja genannt wurde.
Stimmt. Das habe ich auch fast wieder vergessen, zum Glück.
Ja, zum Glück, ne? Dann natürlich auch sein Hit Egal, der in diesem Jahr richtig eingeschlagen ist, glaube ich, mittlerweile 17 Millionen Aufrufe auf YouTube oder so. Pocher gegen Wendler, die große Show. Und viele andere Sachen, also die anstehende Hochzeit und eben dann letztendlich der DSDS-Job. Also es lief richtig gut für ihn. Er war auch anscheinend fast wieder aus den Schulden raus. Und dann kommt dieser Moment.
Wie dumm, oh Gott, ey.
Ach, wo irgendwas in ihm durchbrennt, irgendeine Sicherung. Und er anscheinend die ganze Nacht mit seinem Let's Dance-Kumpel Attila Hildmann telefoniert hat, wie dann auch der Manager gesagt hat. Und da sich halt belabern lassen für irgendeinen Quatsch, den er jetzt immer noch glaubt. Und er ist immer noch Trump-Fan und Trump wird gewinnen die Wahl immer noch. Und Biden ist der Verlierer und Biden ist bezahlt. Keine Ahnung, Biden ist, keine Ahnung. Also was sich der da ausdenkt mittlerweile, das ist ja nicht mehr gesund, kann auch nicht gesund sein. Aber es war halt das Ende einer Figur, die das deutsche Fernsehen selbst geschaffen hat,
ja.
Und das noch übertragen, dieses Ende live im Fernsehen. Also es war der Anfang und das Ende des Wendlers wurden hier quasi nochmal erzählt.
Das ist echt so,
gebündelt, ja. In so einem Stuhlkreis, wo dann Leute zusammensaßen und irgendwie ja, miteinander gesprochen haben, weil man ja darüber sprechen muss. Und der Wendler-Manager hat nicht nur gesprochen, sondern auch geweint, weil er ja gesagt hat, ja, er hätte sich zumindest eingeredet, dass da sogar eine Art Freundschaft entstanden wäre zum Wendler, dass das mehr war als nur so eine Managementbeziehung. Aber letztendlich in den letzten Wochen und Monaten wurde das irgendwie immer abstruser, wie er sich verhalten habe. Und ja, dann kam es halt, wie es kommen musste. Und ja, er hat ihm quasi vor laufenden Kameras die Freundschaft gekündigt, dass das jetzt natürlich sein Ende ist. Und so ist es ja auch, zumindest im deutschen Fernsehen. Keine Ahnung, was er jetzt noch macht auf Telegram oder so, was er jetzt da noch vorhat. Aber er sagte, er wird wieder nach Deutschland zurückkehren. Er will auch wieder Konzerte gerne spielen. Aber fraglich, ob die noch irgendwie ausverkauft sein werden.
Ja, na gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr wirklich Leute, die wirklich ernsthaft Fan vom Wendler sind, wie ernst sie das jetzt nehmen. Also ob da wirklich Leute dabei sind, die sagen, nee, also ich kaufe mir jetzt gar keine CDs mehr, ich gehe nie wieder zu einem Konzert, weil mich das so erschüttert hat. Oder ob da doch die Mehrheit Leute sind, die irgendwie denken, ja komm, das ist trotzdem noch der Michi. Und wenn der hier beim Stadtfest auftritt, dann gehen wir da auch hin. So kann ich jetzt schlecht einschätzen, ob die da das so, ob die da so,
ja.
Genau, ob die da so hart mit umgehen.
Ja,
aber auf jeden Fall, super dumm, muss man einfach sagen. Also, wie kann man sich denn seine Karriere so versauen? Alleine, dass er überhaupt so erfolgreich werden könnte mit dem Talent, mit dem bisschen Talent, was er hat, ist ja eigentlich schon krass. So, da ist ja eigentlich nicht so viel da, aber er hat sich ja irgendwie da so ein bisschen so eine Figur erschaffen und die dann auch noch so kaputt zu machen, das ist schon eine Leistung an sich.
Dann kommen wir zu Platz Nummer 2 schon. Bin gespannt.
Mein Platz 2 ist jetzt von dir vorhin schon kurz angeschnitten worden. Männerwelten von Joko und Klaas live.
Aber ich möchte Sie warnen. Das Thema dieser Ausstellung ist auch in dieser Zeit aktueller denn je, aber auch wirklich gruselig. Vielleicht ist es die gruseligste, aber auch nötigste Ausstellung der Welt. Vergessen Sie Körperwelten und das London Dungeon. Gegen das, was Sie hier gleich zu sehen bekommen, wirkt Saw 3 wie Lilo und Stitch. Und unter uns, das meine ich ganz ernst, diese Ausstellung ist wirklich nichts für Kinder und nichts für schwache Nerven. Aber das, was es gleich zu sehen gibt, gehört eben zum Leben dazu. Zumindest zu dem von manchen Leuten. Und Joko und Klaas waren sich einig, dass genau diesen Leuten die kommenden 15 Minuten gehören sollen. Es wird hart. Es wird bitter und für manche kaum zu glauben, aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Willkommen zur Sonderausstellung Männerwelten.
Ja, also es wurde ja wie eine Körperweltenausstellung veranstaltet mit Sophie Passmann, die da so ein bisschen durchgeführt hat. Und dann haben eben Frauen erzählt, was sie alles so für Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben. Und das fing halt in Anführungszeichen relativ klein an mit Dickpics, die einem unaufgefordert gerne mal in die DMs geschmissen werden, zu ja auf jeden Fall schlimmeren oder sehr, sehr krassen Sachen wie Vergewaltigung. Und das war irgendwie, also natürlich als Frau so, man ist da nicht geschockt so wirklich oder überrascht, weil man das halt kennt, wenn auch nicht in dem krassesten Ausmaß, was es gibt. Aber jeder hat ja so irgendwelche Erfahrungen damit. Aber dass das dann 20.15 Uhr in der Primetime läuft, genauso wie mit dem Moria-Thema, ist halt schon irgendwie eine große Sache.
Ja, und auch das muss man sagen. Also Joko und Klaas Sachen sehen eh immer sehr gut aus. Auch das, also der Inhalt unwidersprochen perfekt. Ja. Aber auch wie das aussah, wie da Sophie Passmann da durchgeführt hat, wie sie das moderiert hat, absolut makellos. Und dann auch die ganze Optik des ganzen Dings, wie so, ja eben wie so eine Ausstellung, Männerwelten hieß es ja auch.
Ja.
Wo am Ende glaube ich auch noch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, da standen ja so Frauen da, die quasi das Outfit getragen haben.
Hm.
Als sie, glaube ich, vergewaltigt wurden, oder?
Genau, ja. Da waren also ne, total verschiedene Sachen dabei. Ich glaube auch ein Abiballkleid oder so. Oder irgend so ein,
genau.
Ja, also krass auf jeden Fall. Und das war halt bei mir auch so, dass das tatsächlich nicht nur so ein Twitter-Ding war oder auch auf Instagram, wo halt super viele Leute dieses Video dann geteilt haben in ihrer Story oder wo auch immer, sondern dass halt auch so Leute aus meinem Umfeld irgendwie meinten, ja, was, ich habe davon gehört, was lief denn da, hast du das gesehen und oh, das muss ich mir auch nochmal angucken, so, das, also kommt halt relativ selten vor irgendwie, dass dann ja auch Freunde und Verwandte da über so eine 15 Minuten, ne, eigentlich so eine kurze Zeitspanne, dass die dann da auch nochmal drüber sprechen wollen oder, ja.
Jede Instagram-Story zu dem Zeitpunkt war damit gefüllt. Also Instagram ja. Aufgemacht, jede Instagram-Story war dieser 15-Minuten-Clip drin. Also allein deswegen schon ein TV-Moment, Live-TV-Moment muss man sagen auch. Also ja, das ist, darf man ja auch nicht vergessen, Joko und Klaas live. Und das kann halt, diese Art von Aufmerksamkeit, kann vielleicht auch ein YouTube-Video, aber es kann vor allem auch das Fernsehen, wo dann erstmal jeder zuschaut und danach sofort jeder das teilt. Also
genau,
diese 15 Minuten sind nochmal ein Argument auch fürs Fernsehen tatsächlich, fürs Live-Fernsehen. Zu Recht auch, glaube ich, mit Grimme-Preis ausgezeichnet. Nagelt mich nicht drauf fest, Fernsehpreis, Grimme-Preis, irgendwas davon hat es gewonnen oder nominiert worden. Aber ja, absolut verdient, glaube ich.
Ja.
Genau, mein Platz 2 ist was komplett anderes. Und das ist jetzt wieder quasi Ausdruck dessen, wie schwer diese Sachen miteinander vergleichbar sind. Und zwar mein höchster Sommerhaus-Moment, das einzige Format, das sich in meinen Top 10 doppelt, das Sommerhaus der Stars, Kubi spuckt André ins Gesicht.
Ja, fair enough.
Ich rede,
du hörst zu.
Aber du sagst zu mir,
stopp.
Hast du mir
gesagt? Sagst zu mir? Nein.
Was ist hier?
Das ist wirklich die Königsdisziplin der Respektlosigkeit. Ich habe auch gesagt, gib mir eine Schelle, das vergesse ich, aber anspucken. Boah.
Beleidige mich, schimpf mich, fass mich gerne an, wie auch immer. Aber du rotzt mir in die Fresse. Was bist du für ein Mensch?
Ich war so richtig sprachlos, schockiert und ich war auch irgendwie gar nicht gefühlt so ansprechbar.
Nein, aber jetzt Therapeutin und er, geh raus. Geh sofort raus.
Er hat mir ins Gesicht gespuckt.
Wer hat gespuckt?
Der
spuckt.
Dieser Moment, muss man sagen, also der ist auf keinen Fall in irgendeiner Form von mir hier abgefeiert worden oder jetzt auch nicht. Also ich finde den immer noch hoch asozial.
Ja.
Ich finde es schrecklich, aber ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie geschockt ich danach war. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich da saß und dachte, als dann vor allem auch dieses Ende, also da saßen sie ja dann beide draußen auf der Terrasse, Kubi und Georgina, und dann wurde so in diese Kameraeinstellung, diese Drohnenaufnahme von dem Haus bei Nacht. Und dann lief ja What a Wonderful World.
Stimmt.
Ich kümmere mich um uns. Ich mach das.
Und es war einfach so unfassbar inszeniert, also dass man einfach nur gedacht hat, das darf doch nicht sein. Wie konnte das gerade passieren und wie konnte das gerade gezeigt werden? Diese ganze erste Folge, muss man ja sagen, man konnte es nicht fassen, was man da sieht. Also der besoffene Andreas Robens, der Kubi eins aufs Maul hauen will, dann hört man danach, ja, da mussten Securities einschreiten. Dann auch diese wahnwitzige Szene davor zwischen André und Kubi, wo er Kubi ihm vorwirft, er habe ihn zu hart irgendwie auf den Rücken geklopft oder was auch immer, dass er ihm fast die Schulter ausgerissen hat. Also das ist ja völlig wahnsinnig gewesen, wie das Format da losging. Ging, glaube ich, 4 Stunden lang, diese erste Folge.
Ja,
und man
oh
saß
Gott,
danach
das war
da,
wie ein Fiebertraum.
Und man war danach innerlich leer einfach.
Ja,
und mit diesem Moment, man dachte, es kann nicht härter kommen, aber man hat ja schon im Teaser quasi vor der Werbung immer gesehen, was da noch kommt. Und man wollte es nicht glauben, dass das noch passiert, dass da tatsächlich jemand einem anderen Menschen ins Gesicht spuckt im Reality-Fernsehen. Aber es kam dann soweit und es war das Asozialste, was ich in diesem Jahr im Fernsehen gesehen habe. Das ist leider so. Und
ja.
Wie gesagt, man kann nicht wegdiskutieren, dass das ein unfassbar eindrucksvoller Moment war, weil es ja das ganze Game Trash-TV nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Ein völlig überzogenes Level, das wir auch nicht unbedingt sehen müssen oder sehen wollen, aber es war halt da und deswegen muss es hier einfach auch erwähnt werden, weil es war so drüber, es war so fernab von allem, was da erlaubt sein sollte oder was da passieren sollte in solchen Formaten. Aber es ist passiert und ja, jetzt müssen wir damit umgehen. Aber es war vom Gefühl her, was man danach hatte, einfach so eindrucksvoll, das darf hier deswegen nicht fehlen.
Ja, also ich dachte mir halt auch schon, dass du das wahrscheinlich eh mit reinnimmst. Und deswegen, ja, habe ich den anderen Plätzen dann eher den Vorrang gelassen.
Das kann ich verstehen. Ich glaube, mit dem Platz 2 kann man diesen Moment jetzt auch endgültig abhaken. Mehr geht nicht, also als in dieser Liste vorzukommen. Deswegen, ja, Glückwunsch nochmal an Kubi, hat sich entschuldigt, aber bitte nicht nochmal machen.
Nee, sowas in der Art. Auch nicht nochmal irgendwo auftreten. Tschüss.
Ja. Ja, ich habe jetzt gesehen, irgendwie bei Georginas Instagram, dass sie so jetzt auch mit Sam Dillon so eine Dreier-Crew jetzt bilden. Also Kubi, Georgina und Sam Dillon, irgendwie, dass die jetzt irgendwie so ganz dicke Freunde sind.
Hauptsache, die sind auch wieder zusammen. Das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, die haben sich beide verdient. Das ist, glaube ich, das, was man sagen kann am Ende.
Hm. Ja. Georgina, nein, lass ihn gehen.
Raus da. okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Platz Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob jetzt, also ich glaube, du kennst ihn, wenn du dich noch erinnern kannst bei mir. Ich kann mich zumindest nicht bei dir erinnern, was da jetzt auch übrig bleibt, ob wir es schon mal erwähnt haben. Aber ach so, ja, dann kommen wir jetzt zum Platz Nummer 1.
Mein Platz Nummer 1 ist, wir bleiben noch einmal kurz im Sommerhaus. Ich habe mich dann doch für den Moment entschieden, der mich mit am meisten zum Lachen gebracht hat im Trash-Game dieses Jahr. Und das war einfach, als Tim von Michael vom Knüppel niedergeschlagen wurde.
Ach, schön.
Annemarie schon die ganze Zeit. Stopp und stopp und stopp.
Mütter, verpiss dich! Sieh zu, dass dein Mann da wegkommt!
Einmal macht Michael sehen. Also richtig Arm hoch mit der Keule.
Und ich habe halt nur zu mich geschrien, Schlag nach oben, Schlag nach oben.
Das war dieser Moment, wo so Sekunden waren, wo ich das Gefühl habe, da sind 10 Minuten vergangen.
Auf, drauf! Jetzt!
Ich habe mir das wirklich so oft dann nochmal angeguckt, weil ich es, also alleine auch, wie das so aufgebaut wurde, dieses Kostümspiel, was ja sowieso jedes Jahr einfach geil ist, weil man weiß, mindestens einer von denen ist komplett desorientiert und läuft dann irgendwann im Stroh oder im Gras oder so rum, ist überhaupt nicht mehr auf der Spielfläche, das ist schon immer gut, aber dann auch noch mit diesem Höhepunkt, dass einer einfach niedergeknüppelt wird, unabsichtlich, aber dann auch in einer Dramatik mit Annemarie Eifeld am Rand, die schreit, als würde da gerade jemand niedergemetzelt werden. Also ja, ich weiß jetzt nicht, wie das da so in echt aussah. Vielleicht sah es auch total dramatisch aus, aber es war halt so ein komischer Plastikknüppel. Also was soll denn da groß passieren? Und sie steht da und schreit dann, hör auf, lass deinen Mann da weg. Also das war einfach, das hat alles rundum gepasst und ich habe wirklich minutenlang gelacht, weil ich es nicht fassen konnte, dass das da gerade wirklich alles passiert und ernst gemeint ist.
Unfassbar, alleine dass das passiert. Also
ja.
Na klar ist das Spiel darauf angelegt. Ich meine, die werden da mit Knüppeln aufeinander losgelassen, die müssen blind auf irgendwas einschlagen und kriegen Knüppel in die Hand und sind verkleidet als witzige Tiere. Also dass da irgendwas passieren muss, das ist ja fast klar. Und dann passiert es halt und an der Seitenlinie wird das Ganze kommentiert, als würde da, wie du schon gesagt hast, jemand gerade wirklich, also erschossen werden oder was auch immer. Das ist ja wirklich, also diese ausgerastet, würde sie gesagt, ja, geh da weg von meinem Mann, weg da, tu deinen Mann da weg, schau, dass du deinen Mann da wegbringst. Also das ist ja wirklich, wie gesagt, dramatisch hoch 10 auch inszeniert worden und auch allein dieser Soundeffekt, der da unter diesen Schlag nochmal drunter gelegt wurde. Wie das dann so klingt und wie diese Tiere dann aufeinander einschlagen und wie der dann zusammenbricht. Also ich hoffe nach wie vor, dass da nichts nachhaltig da irgendwie passiert ist bei Tim, aber...
Ja, ich glaube nicht. Also ich meine, er hatte ja danach noch genug Kraft, um sich über Eva pausenlos aufzuregen. Also ich glaube, es war dann wirklich nicht so schlimm. Aber ja, alles, auch noch der Moment danach, wo dann hier Lisha auch nochmal irgendwie erzählt hat, ja, und sie hat einfach nicht aufgehört und sie hat das voll mit Absicht, hat sie ihn da einschlagen lassen. Ich dachte mir so, nein, das ist überhaupt nicht wahr, wie du das erzählst. Also mega gut, alles rundum, auch Annemarie da so heulen zu sehen und Tim war eigentlich ja relativ entspannt die ganze Zeit und war so, ja, beruhig dich wieder, es wird alles wieder gut. Und die so.
Ja, und wie das dann auch instrumentalisiert wurde vor dem ganzen Haus, ja. Als sie dann wieder alle zurück waren und dann, ja, Diana und Michael erstmal sich so schämen mussten. Also die wurden erstmal gar nicht angeschaut, mit dem Arsch nicht und waren dann so nebendran und mit denen durfte auch keiner sprechen. Und als dann so Tim zurückkam und gesagt, ja, eigentlich geht's mir ganz gut, geht eigentlich wieder. Und erstmal so auch hin wollte, glaube ich, zu Michael, der sich erstmal entschuldigen wollte natürlich. Und dann die anderen quasi gesagt haben, nee, die Entschuldigung darfst du auf keinen Fall annehmen, weil das war sehr, sehr schlimm.
Hm. Die haben das mit Absicht gemacht. Ja,
ja, also wahnsinniger Moment auch. Also, und vor allem einer der witzigen, muss man sagen. Also das war wirklich einer der Momente, wo man sagt, okay, das ist ein Konflikt, auch wenn hier natürlich irgendwie gewalttätig geschlagen wurde, zwar von Tieren, aber...
Ja, das war ja nicht absichtlich.
Nein, es war nicht Absicht und wie gesagt, es war noch alles im Rahmen und die haben alle überreagiert und es war sehr witzig. Es war sehr witzig. Okay, dann fehlt jetzt nur noch mein Platz Nummer 1 und ich würde mich nicht wundern, wenn viele sagen, hä, warum ist das denn bei dir Platz Nummer 1? Ich habe das erstens gar nicht geschaut und ja, irgendwie hat das Format auch gar nicht so einen großen Impact gehabt in diesem Jahr. Also wir beide haben es geschaut.
Von Anfang bis Ende.
Von Anfang bis Ende, bis zum bitteren Ende und es geht natürlich um die Normalo-Staffel von Big Brother und damit verbunden auch, ja, die Bewohner erfahren von Corona. Das ist der Moment.
So, ihr Lieben, normalerweise um die Uhrzeit sehe ich euch auch, allerdings am Bildschirm. Ihr seht mich nicht, jetzt seht ihr mich. Erstmal bitte keine Panik, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist Andreas Kaniewski, das ist unser Big Brother-Arzt. Den kennen viele von euch schon von eurem Gesundheitscheck. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal nicht um euch, sondern es geht um das, was gerade in der Welt los ist. Und da hat sich doch einiges in den vergangenen Tagen und Wochen geändert. Und darüber möchten wir euch informieren. Ich erkläre euch auch gleich, warum wir hier hinter einer Glasscheibe sitzen. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Covid-19. Die hat sich ziemlich ausgebreitet auf der Welt in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen. Die wird ausgelöst durch das Coronavirus. Die ist so ein bisschen wie eine Grippe. Manche haben wirklich gar nichts. Also die merken überhaupt nicht, dass sie überhaupt eine Erkrankung haben. Bei anderen ist es grippeähnlich. Ist es hauptsächlich gefährlich für ältere Menschen, für kranke Menschen. Und damit ihr jetzt keine Sorge habt, wir haben natürlich mit euren Liebsten gesprochen. Denen geht es gut. Wir haben auch gleich noch Grußbotschaften von ihnen für euch. Die werdet ihr sehen. Ihr könnt also beruhigt sein. Ja?
Also, wir müssen uns vorstellen, da ist Normalo Big Brother losgegangen, irgendwann im Februar, glaube ich, Ende Februar oder so, oder noch früher, glaube ich, Anfang Februar oder sowas sogar schon.
Ja.
Lief sehr, sehr unerfolgreich, keine guten Quoten gehabt, wurde trotzdem bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durchgezogen bei Sat.1, aber dann ist etwas dazwischen gekommen, womit natürlich keiner rechnen konnte. Die Leute wurden da eingesperrt, wie es natürlich Big Brother üblich ist, in ihrem Big Brother Haus, in dem Container. Natürlich ohne Kontakt zur Außenwelt. Und in der Außenwelt ist aber gerade ein tödlicher Virus entstanden, von dem die KandidatInnen noch nichts wussten. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, wo auch irgendwie so ethische Debatten hier mit reinspielen. Also muss man das den Leuten sagen? Und eine Zeit lang wurde es nicht getan. Eine Zeit lang wurde dann gesagt, nee, wir werden das irgendwie zum gegebenen Anlass machen, aber jetzt noch nicht. Und irgendwann, als dann hier eben auch der Lockdown losging, glaube ich, hat man sich bei Sat.1 gesagt, okay, also wir können hier nicht quasi so tun, als wäre für diese Leute alles normal. Was machen wir denn zum Beispiel, wenn irgendein Angehöriger stirbt oder so von denen oder erkrankt? Dann können wir ja nicht sagen, ja, wir haben es euch nicht gesagt, dass da draußen sozusagen einer der größten Krisen der Menschheit jemals irgendwie gerade passiert und ihr wisst davon nichts und ihr werdet im Unklaren gelassen, kann man ja nicht machen. Deswegen gab es irgendwann die Situation, dass da Jochen Schropp mit dem Big Brother Arzt, also ich glaube auch gar keiner, der sich da wahnsinnig gut auskennt in dieser Thematik, so hat es zumindest gewirkt.
Er war einfach nur ein Arzt.
Genau, der da daneben saß und die beiden vor einer dicken Glasscheibe saßen und vor ihnen versammelt die kompletten Big Brother BewohnerInnen und dann quasi jetzt ganz sanft versucht wurde, das denen beizubringen, was da draußen gerade los ist. Und ich will nicht sagen, sie haben es nicht geschafft, aber es war schon sehr holprig, es war so mit zittriger Stimme vorgetragen. Jochen Schropp auch sehr nervös natürlich, es ist natürlich auch ein großer Moment, aber letztendlich, finde ich, habe ich dadurch mehr Angst bekommen vor Corona und ich war draußen und ich wusste, was passiert. Also ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich in diesem Haus gewesen wäre und da von Jochen Schropp mit dem Big Brother Arzt in zittriger Stimme vorgetragen bekomme, was da draußen los ist. Und da gab es ja noch so einen Einspieler gemacht von den Sat.1 Nachrichten, wo dann so quasi in Kurzfassung erzählt wird, was gerade draußen los ist. Und die konnten auch Bilder sehen, wie dann Leute irgendwie mit Masken draußen rumrennen und so weiter. Und ja, wie draußen quasi alles verwaist ist, weil nichts los ist draußen. Alle sind zu Hause. Und das hat man denen innerhalb von, weiß ich, 90 Sekunden oder so gezeigt. Und also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Die haben natürlich auch gesagt, okay, es ist jetzt noch keine Situation, die jetzt komplett außer Rand und Band ist, weil irgendwie alle wissen, was sie zu tun haben, alle wissen, dass sie zu Hause bleiben müssen, aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich da reagiert hätte. Ich glaube, ich wäre nicht so ruhig geblieben, ehrlich gesagt. Und ich konnte auch verstehen, dass einige gesagt haben, ja, aber ich würde dann trotzdem gerne nach Hause jetzt. Ich glaube, deswegen ist dann letztendlich aber keiner ausgezogen, weil die haben danach auch gleich so Grußbotschaften bekommen von zu Hause und ja, es wurde gesagt, ja, alles ist in Ordnung. Aber also es ist trotzdem schon eine sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Situation für die gewesen. Und man hätte jeden verstehen können, der da rausgeht. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein Moment, wo es tatsächlich weltweite Schlagzeilen dazu gab.
Ja, stimmt.
Also auf der ganzen Welt hat man über diesen Moment berichtet, als ja Big Brother-BewohnerInnen da in einem Haus saßen und live vor Fernsehpublikum quasi von einer Pandemie erfahren haben, mit der natürlich auch alle auf der Welt was anfangen können. Also es war ja ein Moment, der um die Welt ging auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich auch hier in Deutschland ein bisschen unter dem Radar geschwommen ist, weil natürlich ja Big Brother keiner geschaut hat einfach. Aber letztendlich war es halt ein Moment, der eigentlich beides perfekt miteinander verbindet. Also sowohl Reality-Fernsehen und halt auch die echte Welt, also die tatsächliche Reality draußen. Ja. Also nie war Reality realer als hier, als Menschen vor laufenden Kameras von einer Pandemie erfahren haben. Das ist ein Moment eigentlich, der in die Geschichtsbücher eingehen muss. Sowas gab es ja noch nie zuvor.
Genau.
Und deswegen, ja, ein Moment, den wahrscheinlich viele nicht auf der Rechnung haben, aber es ist zweifelsohne ein ganz bedeutsamer Moment gewesen, wahrscheinlich in diesem Jahr. Und für die Leute, die da im Haus saßen, wahrscheinlich ein Moment, den sie nie wieder vergessen, weil wann bekommt man denn mal von einem Mann hinter einer Glasscheibe gesagt, draußen ist die Seuche, ihr seid hier eigentlich sicher als Einzige auf der ganzen Welt, weil zu euch keiner Kontakt hat. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Du hattest es aber auch, glaube ich, auf den hinteren Plätzen bei dir.
Ich hatte es auf Platz 6, genau. Ja,
also ich glaube, Big Brother insgesamt war relativ schnell wieder vergessen bei uns, aber so dieser Moment ist auf jeden Fall einer, den man auch durchaus nochmal anschauen kann. Also aus heutiger Sicht, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut, ob ich den wirklich so beeindruckend finde, aber aus heutiger Sicht, wenn man sich das nochmal anschaut, also da denkt man auch anders drüber heute, so mit allem, was wir wissen und wie lange sich das jetzt schon zieht mit der Situation.
Stimmt. Nee, das war schon irgendwie sehr dramatisch damals.
Ja, schön, dann haben wir es wieder geschafft mit unserer Liste. Ich hoffe, alle sind einigermaßen zufrieden und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es nicht so ganz einfach ist, den spuckenden Kubilai gegen Moria, Joko und Klaas, das irgendwie zu vergleichen. Aber ich hoffe, wir haben es einigermaßen hinbekommen, dass wir niemanden hier auf den Schlips getreten sind. Bestimmt fehlt irgendwas, weist uns gerne darauf hin. Hashtag Fernsehen für alle, kann man gerne mal seine eigene Top 10 posten, warum nicht? Also wir lesen das auf jeden Fall interessiert durch. So, wie war jetzt dein Fazit zum kompletten Jahr vielleicht noch? Also ein Satz vielleicht noch dazu. Also ich meine, Fernsehen war ganz wichtig in diesem Jahr, weil viele zu Hause waren, kann man sagen. Wie war es für dich?
Ich muss echt sagen, ich bin überhaupt gar nicht enttäuscht vom Fernsehprogramm. Das war alles Also in jedem Monat gab es irgendwas, was ich mir reingezogen habe, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass es kulturell wertvoll war oder unbedingt anschauenswert, aber es war immer was los. Es gab viele Diskussionen über, was darf man denn noch im Fernsehen zeigen und wo geht's zu weit. Aber ich glaube, das war auch ja ganz wichtig und gerne weiter so.
Also ich meine, allein, dass wir wochenlang über das Sommerhaus diskutiert haben, dass es neue Podcasts gab, die aus dem Boden gesprießt sind, die da über diese Show gesprochen haben, dass wir über, weiß nicht, Serien wie auch jetzt The Queen's Gambit oder sowas, dass da so ein Hype entstanden ist, das ist ja alles Ausdruck dessen, dass wir auch mehr Zeit hatten in diesem Jahr und mehr Zeit hatten, fernzusehen und sich mit Sachen mehr zu beschäftigen. Das Fernsehen hat auch viel versucht in diesem Jahr. Also, wie gesagt, diese ganzen Corona-Quarantäne-Shows, die natürlich alle sofort wieder weg waren dann irgendwann, weil keiner irgendwann Bock mehr hatte, mehr Zeit noch auf Zoom zu verbringen. Warum muss ich mein Fernseher anmachen und nochmal Zoom anschauen? Ja. Wie irgendwie Günther ja auch mit Thomas Gottschalk telefoniert. Oder auch so eine Show, die heute, also man erinnert sich gar nicht mehr dran. Hier, der Mark Forster hatte doch so mal so eine Show bei Vox, so eine Musikshow. Stimmt, ja. Während der Quarantäne erinnert sich kein Schwein mehr dran.
Nee.
Also lauter solche Nummern, wie Menschen auf einmal ja trotzdem noch unterhalten wollten. Und das ist ja schon was, was dann auch übrig bleibt. Also Unterhaltung hat trotzdem jeder gebraucht. Und wenn ich da zum Beispiel an The Masked Singer denke, was jetzt hier leider gar nicht drin ist in unseren Top Ten. Also das hat in zwei Staffeln quasi durch die Pandemie uns begleitet und war eine perfekte Ablenkung dafür. Also so eine Show zum Beispiel. Ja. Oder eben auch diese ganzen Trash-Shows, die trotzdem noch rauskamen, die trotzdem auch produziert werden konnten. Also man hat ja auch versucht, auf neuen Wegen Sachen zu produzieren. Wenn ich da an die Bachelorette jetzt zum Beispiel denke, wo ja diese Home-Dates nicht so möglich waren oder so. Man hat immer neue Sachen versucht und man musste auch irgendwie Kompromisse machen. Aber man hat es trotzdem noch geschafft, ein Fernsehprogramm letztendlich an den Start zu bringen, was die Leute halt auch abgelenkt hat. Und das ist ja auch in so einer Zeit wichtig, wo irgendwie viele sehr, sehr schlecht drauf sind und verständlicherweise schlecht drauf sind. Also von daher hat man sich in diesem Jahr schon auch auf das lineare Fernsehen, wie wir gerade gehört haben, trotzdem noch freuen können immer. Und man hat sich darauf verlassen können eigentlich, dass da was Ordentliches läuft. Und die Zuschauerzahlen zeigen es ja auch. Also Tagesschau beispielsweise, irgendwelche Informationssendungen, auch Markus Lanz, was wir jetzt mal dabei hatten, nie so viel gesehen wie in diesem Jahr. Also die Leute hatten ja auch das Bedürfnis dazu, mehr zu gucken. Also von daher schon mal auch, deswegen hat das Fernsehen so ein bisschen seine Aufgabe erfüllt in diesem Jahr, würde ich sagen.
Ja,
so viel zur Ansprache des Bundespräsidenten am Ende. wir können noch ganz kurz aufs neue Jahr blicken, weil es da noch eine schöne Überschrift gab, beziehungsweise eine Überschrift, die schon erwähnenswert ist. Das nächste, was ja ansteht und was auch irgendwie durchgezogen werden soll, ist ja nach wie vor die Dschungelersatzshow. Also erst hieß es, ja, wir versuchen nach Australien zu fahren. Dann hieß es, wir können nicht nach Australien fahren, wir fahren nach Wales, weil da die Briten produzieren. Dann hieß es, wir können auch nicht nach Wales, wir machen was anderes in Deutschland. Und jetzt ist klar, was wir in Deutschland machen. Und zwar, es wird eine Show geben, die heißt Ich bin ein Star, die Dschungelshow. 15 Tage wird die laufen, täglich live um 22.15 Uhr bei RTL. Und am Ende soll ein Sieger oder eine Siegerin feststehen und die oder der soll dann ins Jubiläums-Dschungelcamp, 15 Jahre Dschungelcamp 2022 einziehen. Sonja und Daniel moderieren, Dr. Bob wird extra eingeflogen. Den haben sie ja quasi aktuell gar nicht dabei in Großbritannien. Es wird Prüfungen geben, bei denen die Stars ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis stellen sollen und zu Gast sind eben auch Ex-Camper und Camperinnen und es wird dann zusammen noch über die letzten Staffeln gesprochen. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt ein Ersatz, der dich anmacht so?
Also ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil, also warum sollte denn jemand zwei Wochen lang darum kämpfen ins Dschungel? Also ja, das Dschungelcamp ist cool, aber als jemand, der dann da einzieht, will ich da zwei Wochen lang irgendwelche Spiele machen, um dann am Ende derjenige zu sein, der da hingeht. Also eigentlich ist doch der einzige Anreiz immer da die Kohle und nicht, dass ich dann dafür noch kämpfen muss, dahin zu dürfen, oder?
Aber vielleicht kannst du dir dadurch sogar Doppelkohle einsacken, indem du dir die Gage für die Dschungelersatzshow jetzt dieses Jahr schnappst und dann nächstes Jahr nochmal eine Gage verhandeln kannst. Also warum nicht?
Ja,
ich glaube, Geld zurück gibt es immer noch.
Zwei Wochen ist schon ein bisschen lang, oder? Für eine Person
es ist halt,
am Ende?
Genau, also das frage ich mich halt auch. Also am Ende suchen wir halt keinen Dschungelkönig, sondern wir suchen eine Person, die nächstes Jahr Dschungelkönig werden kann. Also das ist ein bisschen wenig reizvoll schon vom Titel her. Und Ich frage mich auch, wie es vom Verfahren quasi ist, von den Spielregeln. Also treten quasi von Anfang an irgendwie 10 Leute jeden Tag gegeneinander an oder gibt es da verschiedene Gruppen oder so? Weil ich stelle es mir ja super scheiße vor, ehrlich gesagt, wenn da immer dieselben 10 Leute in demselben Studio wahrscheinlich antreten und außenrum wird so ein bisschen gequatscht von Ex-CamperInnen und von Sonja und Daniel. Und am Ende bleibt einer übrig, also weiß nicht.
Ja, vor allem, das gab es ja damals schon mal, wo dieses, dass nochmal jemand einzieht, der schon mal mitgemacht hat.
Das Sommer-Dschungelcamp.
Ja, genau, aber selbst das ging ja nur irgendwie, waren ja nur 4 Ausgaben oder so und das hat auch gereicht. Also es war jetzt auch nicht super spannend.
Ja, also das Motiv ist natürlich klar, die wollen natürlich die gleichen Werbedeals machen wie sonst auch, werden wahrscheinlich weniger einnehmen und es wird auch wahrscheinlich nicht die ganz große Quote werden, aber wahrscheinlich immer noch eine sehr gute Quote. Aber sie können halt nicht auf dieses Format verzichten und wollen jetzt hier trotzdem aber noch 2 Wochen durchziehen. Es kann auch ein Superflop werden, kann ich mir vorstellen. Also wenn das am Anfang nicht in eine gute Richtung geht oder wenn die Leute auch nicht stimmen. Also da ist es ja nochmal dann quasi schlimmer, wenn jetzt hier kein so ein prominenter Cast gefunden werden kann, kann ich mir vorstellen. Weil ansonsten hat man immer noch das gewohnte Dschungel-Setting so. Aber wenn du jetzt hier einfach so eine Show hast in einem normalen RTL-Studio, wo sonst auch die ultimative Chartshow wahrscheinlich produziert wird und da siehst du halt 10 relativ Unbekannte, dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so unterhaltsam für so einige sein wird. Für uns natürlich trotzdem, weil wir werden es trotzdem schauen, sagen wir mal ehrlich.
Ja.
Aber so die breite Masse, weiß ich nicht, ob die das so abholt.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten werden schon irgendwie enttäuscht sein und ja, dann nach einer Ausgabe sagen, hä, das ist ja gar nicht, ist ja gar nicht dschungelmäßig, gucke ich nicht, ja.
Mal gucken, was diese Dschungelersatzshow sein wird und mit welchem Cast sie dann letztendlich an den Start geht. Okay, dann sind wir jetzt am Ende der Folge. Schön, dass du dabei warst, schön, dass ihr dabei wart. Wenn man dir folgen will, wo kann man das denn tun?
Man kann mir gerne auf Twitter folgen und da heiße ich @NatalieKahr.
Genau, @NatalieKahr oder @FernsehenFA, da kann man uns folgen und man kann eventuell auch unter dem Hashtag Fernsehen für alle twittern, nicht eventuell, man kann es tatsächlich tun, das ist so. Und man kann uns auch mit 5 Sternen bewerten, mit 5 Sternen bei Apple Podcasts zum Beispiel, das würde uns sehr, sehr freuen. Man kann zum Beispiel auch einfach mal in die Rezension seine eigene Top 10 knallen, warum denn nicht? Also kann man alles machen. Die technischen Möglichkeiten sind unendlich. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein und danke für die Zusammenstellung dieser äußerst komplexen Liste, die dich wahrscheinlich auch einige Zeit gekostet hat.
Ja, meine Anstrengungen und Mühen haben sich aber gelohnt. Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne. Nächste Woche machen wir wieder eine ganz große Liste und das ist auch wieder so das Ende eines Abschnitts dieses Podcasts quasi des Jahres und zwar machen wir die Top 10 Serie des Jahres und da, wenn man das aus dem letzten Jahr auch kennt, dann wisst ihr, wir werden hier einen echten Serien-Junkie wieder mal zu Gast haben, da freue ich mich schon sehr drauf, endlich wieder ein echter Experte hier mal in diesem Podcast, das ist sehr schön. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir schauen uns jetzt nochmal alle Staffeln durch von den ganzen Shows, die wir gerade erwähnt haben.
Genau.
Tschüss, bis nächstes Jahr zum Jahresrückblick.